Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Detjen, Leiter des Hauptstadtstudios unserer Senderfamilie, also vom Deutschlandfunk Kultur, vom Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo Herr Frenzel, schön, dass ich hier sein kann.
Was heute wichtig ist, was heute diskutiert wird, das nehmen wir uns vor in dieser Radiostunde bzw. in 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so hören sollten. Da geht es unter anderem darum, wie Frauen in der Gesellschaft insgesamt und in der Politik besser nach vorne kommen können. Die CDU diskutiert die Quote, ist da wohl offenbar kurz davor, auch eine einzuführen. Herr Detjen, wenn Sie das als Hauptstadtjournalist mal so schnell gefühlt beantworten müssten, welche Partei ist die weiblichste?
Ich glaube, das sind die Grünen nach wie vor, die jedenfalls erfolgreich sind bei weiblichen Wählerinnen. Was die Mitgliedschaft angeht, ich habe es vorhin nicht nachgeschaut, könnten es auch die Linken sein, die jedenfalls nach wie vor, jedenfalls lange Zeit den höchsten Frauenanteil in ihrer Mitgliedschaft hatten.
Also auf jeden Fall auch beides Parteien, die Quote schon länger haben. Die CDU, kann man aber an der anderen Stelle sagen, hat immerhin die Kanzlerin, die erste deutsche Bundeskanzlerin gestellt. Tja, was da jetzt auf dem Tisch liegt, um auch bei der CDU mehr als nur die Kanzlerin zu schaffen, das unter anderem werden wir diskutieren hier heute. Eine gesellschaftliche Großbaustelle, nämlich die Gleichstellung von Frauen und Männern, kommt gleich doppelt auf die Agenda heute. Das Bundeskabinett hat heute eine Gleichstellungsstrategie beschlossen und die CDU-Spitze hat sich am frühen Morgen offenbar, es ist noch nicht offiziell bestätigt, offenbar durchgerungen, die Quote wagen zu wollen, die Frauenquote ab nächstem Jahr 30%, ab 2025 dann 50% in den Parteigremien ab Kreisverband aufwärts. Herr Detjen, fangen wir damit mal an. Ist das eine Revolution oder ist das eine Selbstverständlichkeit?
Naja, ich würde sagen, es ist eine Evolution. Es ist eine Entwicklung, die sich seit langem abgezeichnet hat, dass die Partei erkannt hat, sie hat da ein massives Problem und sich immer mehr die Einsicht durchgerungen hat, jetzt bei der CDU, bei der CSU haben wir das vorher auch erlebt, dass man eigentlich da wirklich nur weiterkommt, dass man die Ziele, über die man sich schnell verständigt, wir müssen Frauen fördern, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen haben, dass man die nur dann erreicht, wenn man entsprechende Strukturen schafft, wenn man entsprechende Rechte und Verpflichtungen einräumt mit den Selbstverpflichtungen, auf die sich die Unionsparteien, auch die CDU lange verlassen haben, kommt man eben nicht weit genug. Man steht eben nach wie vor da, dass man sagen kann, wir hatten jetzt so lange die Kanzlerin, aber der Mitgliederanteil in der CDU hat sich nicht signifikant erhöht. Der war, als Angela Merkel Kanzlerin oder Vorsitzende wurde, lag der bei, glaube ich, etwa 24%. Jetzt liegt er bei 27%. Das ist bei weitem nicht das, was die Partei will und was sie auch braucht, wenn sie sich als breit aufgestellte Volkspartei erhalten will.
Aber es gibt natürlich auch heftige Kritik. Da gibt es zum Beispiel auch eine Frau in der CDU, die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, Frau Hamka. Die hat der Passauer Neuen Presse etwas gesagt, was sie so als Bild ganz schön fand. Sie fragt sich nämlich, ob es angesichts einer Bundeskanzlerin, einer EU-Kommissionspräsidentin, einer Parteivorsitzenden sowie 3 von 5 Spitzen der Bundesministerien in weiblicher Hand überhaupt diese Debatte brauche. Sie kennen die CDU ja gut, Herr Detjen. Braucht sie trotz dieser ja nicht komplett uneindrucksvollen Aufzählung, braucht sie diese Debatte?
Naja, sie hat sie zunächst mal, denn man muss ja sehen, die Haltung, wir wollen keine Quoten, wir sind die Partei, die keine Quoten macht, wir schaffen das über Selbstverpflichtungen, kein Zwang. Das war ein Identitätsmerkmal für viele in der Partei, mit der sie sich abgegrenzt haben von Parteien wie den Grünen, wie der SPD, die über die Quoten agiert haben. Das war ja ein hoch auch emotional aufgeladenes Thema. Aber die Erkenntnis, dass man es zwar geschafft hat, da an der Spitze diese Frauen zu positionieren, dass das aber jetzt auch endet, Angela Merkel, die Ära Angela Merkel endet, die Partei, die sich noch vor 2 Jahren gerühmt hat, dass sie gesagt hat, wir sind die Ersten, die nicht nur eine weibliche Vorsitzende hatten, sondern auch den Übergang zu einer Nachfolgerin geschafft haben, das ist nun auch vorbei. Und der Nachnachfolger Angela Merkels wird, das können wir wohl vorhersagen, wird ein Mann sein.
Das steht fest,
das
ja.
Wissen wir. Und diese Erkenntnis, dass wenn die an ihre Basis schauen, dass sie sehen, wir haben da ein massives Problem, das ist über so viele Jahre jetzt erkannt, analysiert. Die wissen es. Sie sind nicht attraktiv genug. Sie wissen, bei der CDU wissen sie ja zum Beispiel auch, sie erreichen weibliche Wählerinnen. Der weibliche Wähleranteil der CDU, die ist im Moment, wie in der Gründungsphase übrigens, wieder bei weiblichen Wählern viel erfolgreicher als die Sozialdemokraten zum Beispiel. Da kriegen sie viel Zuspruch. Aber sie wissen, wir können das nur erhalten, wenn wir es schaffen. Wir haben auch Frauen in der Mitgliedschaft und die können dann auch Karriere machen.
Aber wie kommt das? Sie haben ja auch gerade jetzt in diesem ganzen Wettbewerb um den Vorsitz, diese zwei Runden, die es da jetzt gab, hin zur AKK und jetzt die neue, auch die Partei häufig vor Ort besucht bei Regionalkonferenzen. Ist das denn dann wirklich so ein Laden, der so männlich ist und sich so männlich anfühlt, dass Frauen, selbst wenn die da vielleicht mal den Weg reinmachen, dann schnell wieder umdrehen und sagen, nee, ist nicht meine Welt?
Ich glaube, man darf sich nichts vormachen, dass das Politik generell nach wie vor noch etwas ist, was man mit allem dem assoziieren kann, was man so jetzt sehr, sehr grob und vereinfachend so als männlich beschreiben kann. Das wissen wir. Übrigens, im Journalismus ist das auch nicht viel anders. Bundespressekonferenz, die Vereinigung der politischen Journalisten in Berlin, Drittel Frauenanteil. Ja. Das geht ganz leicht nach oben, aber auch noch, immer noch, auch zahlenmäßig einfach von uns Männern dominiert.
Mir war auch ein bisschen unwohl, Herr Dietin, als wir das heute skizziert haben in der Redaktionskonferenz und da klar war, also wir zwei Männer reden jetzt über das Thema, aber hinter der Scheibe grüßt die Redakteurin dieser Sendung, also nicht alle, die man hört.
Ja, und jetzt würden viele wieder sagen, und aber seht ihr, am Mikrofon sitzen die zwei Jungs und unterhalten sich. Also diese Diskussion, das kennen wir, das wissen wir und das ist in dieser Partei jetzt auch angekommen. Ich glaube, wenn Sie gefragt haben, wie erlebt man diese Partei? Ja, schaut man sich um, Parteitag. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das Verhältnis zwischen den Delegierten ist. Da ist das jedenfalls wahrscheinlich, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, ist die Frauenquote besser als in der Mitgliedschaft, weil die schon erkannt haben, in solche repräsentativen Funktionen schicken wir eben verstärkt auch Frauen. Bei den Regionalkonferenzen zum Beispiel, die gemacht haben, als es um die Nachfolge von Angela Merkel im Parteivorsitz ging, da hat man das nochmal sehr eindrücklich vor Augen gehabt, da dann diejenigen, die da hingehen aus der Mitgliedschaft, überwiegend Männer. Dann wird viel geschildert von Frauen, das Phänomen, wenn diese Partei, die nun weiß, das weiß da jeder, wir müssen Mitglieder werben, wir brauchen besonders junge Frauen. Wenn da eine junge Frau hinkommt, wird die mit offenen Armen empfangen, alle freuen sich, junge Frau, toll, wollen wir haben. Dann ist die ein paar Jahre Mitglied und dann geht es um den Aufstieg. Dann geht es darum, Parteitagsdelegierte, ja, das wird sie vielleicht noch, aber dann geht es um das erste Mandat. Wer wird aufgestellt im Kreis für das Landtagsmandat, für das Bundestagsmandat? Und dann fangen die richtig die Machtstrukturen, die gewachsenen Machtstrukturen an zu arbeiten und die sind dann männlich. Das erkennen diese Parteien und wissen und haben nun wirklich viel versucht mit Appellen, mit Selbstverpflichtungen und sie kommen nicht weiter und sehen, in dieser Wahlperiode sinkt der Frauenanteil in der CDU im Bundestag insgesamt und verantwortlich dafür, ganz besonders die Unionsfraktion, auf einen historischen Tiefstand. Über 80% der Abgeordneten der Union sind Männer, viel weniger als am Amtsantritt von Angela Merkel, man macht Rückschritte und das kann man keinem mehr erklären.
Gleichzeitig haben Sie ja gesagt, dass das eben auch für die Union lange ein politisches Merkmal war, dass Sie gesagt haben, wir gehen nicht diesen Weg der Quote, wir sind anders. Jetzt, also ich bin für die Quote, ich sage das mal vorweg, damit das nicht falsch klingt, aber ich frage mich, muss denn auch die Union, die CDU, eine Quote haben, wenn politische Wettbewerber da sind, SPD, Grüne, Linke, die sie haben? Oder führt das nicht auch letztendlich wieder zu einer größeren, im Prinzip sozusagen dem Treten auf dem gleichen Terrain?
Genau, das ist die Diskussion, die auch in der CDU geführt wird, die auch gesellschaftlich geführt wird. Gleichen sich diese Parteien immer mehr an? Gelingt es ihnen immer weniger, diese Alleinstellungsmerkmale zu halten, mit denen sie sich dann auch gegeneinander abgrenzen? Und das steht einem klar vor Augen, wie da die Erzählung von manchen sein wird. Wir haben uns von der Atomkraft verabschiedet, wir haben uns von der Wehrpflicht verabschiedet, dann haben wir die Flüchtlinge auch noch aufgenommen und grüne Politik gemacht und jetzt machen wir auch noch Frauenquote. Wo ist der Unterschied zu anderen? Schauen wir doch jetzt mal auf dieses interessante Rennen zwischen den drei männlichen Kandidaten, die sich da positionieren, wie die das halten. Ich würde mal vorhersagen, dass keiner von denen sich dezidiert positioniert gegen diese Frauenquote. Alle wissen, dass wenn sie diese Partei erfolgreich führen wollen, dann müssen sie da entschieden vorankommen, dann müssen sie die Frauen einbinden und sie müssen wirksame Instrumente finden, die Frauen zu fördern und auf andere Formen der Abgrenzung setzen. Aber in der Tat sozusagen im Markt der politischen Meinungen, in der politischen Ökonomie, lässt das dann das Feld frei für eine Partei wie die AfD, die da dezidiert, konsequent eine andere Haltung vertritt, die auch vor dem Problem steht, Wähleranteil ganz, ganz überwiegend männlich, riesige Probleme, weibliche Wähler zu erreichen, riesige Probleme, Frauen in der Partei zu aktivieren, Bundestagsfraktion noch viel krasser, männlich dominiert. Wenn diese Partei wirklich als Volkspartei, was sie werden will, erfolgreich sein will, dann wird sie mit dem gleichen Problem konfrontiert werden. Die FDP auf eine andere Art und Weise als liberale Partei wird weiterhin sicherlich sehr konsequent auf das Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung setzen, wird die Quote als Zwangsmaßnahme ablehnen. Also der politische Markt ist da, es gibt Alternativen.
Tja, wahrscheinlich ist das dann wirklich die Vollendung der Emanzipation, wenn auch die AfD die Frauenquote einführt. Aber das ist heute auf jeden Fall nicht der Fall. Stefan Detjen im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben jetzt hier eine Debatte auf dem Tisch, ausgelöst durch einen offenen Brief. Ein Brief über Gerechtigkeit und offene Debatte, so ist der überschrieben, und unterschrieben ist der von namhaften Bestseller-Autorinnen und Autoren wie auch von Wissenschaftlern. Ein bisschen Name-Dropping hier: J.K. Rowling, Daniel Kielmann, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Noam Chomsky, um nur mal ein paar zu nennen. Tja, worum geht's? Kleines Zitat aus dem Brief.
Der freie Austausch von Informationen und Ideen, das Herzblut einer liberalen Gesellschaft, wird mit jedem Tag mehr beschränkt. Während wir das von der radikalen Rechten erwarten, greift diese Tendenz zur Zensur aber auch in unserer Kultur weiter um sich. Eine Intoleranz gegenüber anderen Perspektiven etwa und die Mode des Öffentlichen an den Pranger stellens breitet sich auch hier aus.
Das Zitat aus dem offenen Brief von vielen namhaften Autorinnen und Autoren unterschrieben. Stefan Detjen ist mein Gast, Chefkorrespondent im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, und in der Rolle sind Sie ja auch immer mal wieder selbst in so manchem Debattensturm. Gibt es diese Intoleranz, die da beklagt wird, diese Intoleranz gegenüber anderen Perspektiven? Teilen Sie diese Sorge?
Ja, ich sehe das auch. Ich sehe auch eine Verhärtung der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Diskurse, in denen wir stehen. Ich sehe das in unterschiedlichen Gesellschaften, in unterschiedlichen Kommunikationszusammenhängen, in unterschiedlicher Drastik. Ich habe diesen Brief so gelesen, dass er sehr stark inspiriert, wahrscheinlich auch veranlasst ist von dem, was wir in den USA zurzeit erleben, von der Verrohung, von der Polarisierung der Diskurse, die wir dort sehen. Aber das ist kein Phänomen, von dem wir sagen könnten, das kennen wir hier überhaupt nicht. Das sehen wir auch bei uns natürlich. Es ist gleichzeitig natürlich verständlich. Wir leben in einer Zeit, die, glaube ich, sozusagen an einem Epochenbruch steht. Die Konsense in der Gesellschaft brechen auf. Was uns früher klar erschien, wird auf einmal in Frage gestellt. Es verändert. Wir haben eben über die Frauenquote gestellt, über den Verlust an auch klaren Orientierungen in dem Parteienspektrum etwa. Da ist eine riesige Agenda, mit der sich unsere Gesellschaften befassen müssen. Und wir sehen aber, dass diese Diskussion auch in dem technischen Medienraum, so wie er jetzt ist, in digitalen Medien mit einer unglaublichen Härte geführt wird, die oft besorgniserregend ist.
Wenn man darüber so abstrakt spricht, wie der Brief ja letztendlich angelegt ist, ich glaube, da gibt es grundsätzlich ein Nicken erstmal bei ganz vielen Leuten. Und dann kommen wir in den Bereich der Beispiele. J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, ist ja eben eine der Federführenden mit bei diesem Brief, die ja sehr stark in der Kritik stand, weil sie gegenüber Trans-Frauen sich sehr kritisch geäußert hat, eher so aus einer feministischen Perspektive, von wegen, nur weil ihr entscheidet, Frauen zu sein, heißt das noch lange nicht, dass wir Frauen das akzeptieren müssen. Also wenn man dann auf den Bereich der Beispiele kommt, dann wird es häufig schon schwieriger, und dann kann es aber natürlich auch so ein Brief eine komische Schieflage kriegen, so nach dem Motto, wir kennen ja diesen Sound vor allem eben auch eher so aus der Neurechten oder aus den Rechtspopulisten, man darf nicht mehr alles sagen.
Ja, natürlich, das ist ein Argument, das kennen wir in der Tat aus der Ecke, die wir autoritär, rechtspolitisch, rechtspopulistisch, illiberal, wie auch immer bezeichnen. Wir sind auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja sehr stark damit konfrontiert worden. Das ist ein Topos in der Argumentation, mit dem die AfD in Deutschland ihr politisches Geschäft hat. Man wird doch wohl noch mal sagen dürfen, da werden in der Tat Konsense auch in Frage gestellt. Da geht es um Identitäten, da geht es um Deutungshoheiten. Auch in den USA, und das ist natürlich mit das Interessante in diesem Brief, dass er sagt, es geht nicht nur um die rechten Diskurse, es geht auch um eine Intoleranz in einem liberalen Spektrum. Schauen wir in die USA, da gab es in der New York Times die vehemente Debatte um einen Gastkommentar, um eine Gastkolumne eines republikanischen Senators, der die Position der verteidigt hat, dass Trump die Armee in den inneren Auseinandersetzungen einsetzt. Der ist dann in der Zeitung selber als Faschistoid gebrandmarkt worden. Sowas hätte in der New York Times nicht erscheinen dürfen. Das ist sicherlich ein Beispiel, das diese Autoren mit im Blick haben.
Ja, und der Meinungschef der New York Times, der daraufhin eben auch entlassen wurde.
Ja, er ist zurückgetreten, hat sein Amt aufgegeben, aber nach einer wirklich sehr, sehr harten innerredaktionellen Auseinandersetzung darüber, wo ist da die Grenze der Position, die wir in dieser Weise überhaupt noch authentisch zu Wort kommen lassen. Ich muss sagen, ich habe mir das auch angeschaut, ich habe diesen ganzen Streit sehr interessiert verfolgt, natürlich auch aus dem professionellen Interesse, auch mit der Frage, wie würden wir hier bei uns mit sowas umgehen. Und ich fand das eine überzogene Reaktion, eine falsche Reaktion der liberalen Redakteure bei der New York Times, die Art, wie das verbannt worden ist. Ich hätte da anders reagiert.
Ich meine, wir müssen gar nicht wirklich über den Atlantik schauen. Wir haben ja auch in deutschen Redaktionen, Zeitungsredaktionen Debatten gehabt, die Polizeikolumne, die sehr umstrittene in der Taz. Und ich stelle da auch schon was Interessantes fest. Vielleicht kann man auch diejenigen, die da jetzt da unterschrieben haben, mehrheitlich wahrscheinlich eher so einer klassischen linksliberalen Traditionslinie zuschreiben, die auf etwas stößt, was eher durch Identitätspolitik geprägt ist, was auch ganz stark jetzt bei den Demonstrationen in den USA mit zum Ausdruck kommt. Also wo nicht nur die Frage ist, welche Position hat man, wofür streitet man, sondern aus welcher Position, aus welcher biografischen Lebenserfahrungssituation heraus argumentiert man und darf man argumentieren, darf man überhaupt an der Debatte teilnehmen? Und ich frage mich gerade, wie man das zusammenkriegt. Also ich habe das Gefühl, da rasen auch schon bei der Grundfrage, wer redet eigentlich mit wem, die Züge aufeinander.
Ja, und das ist eine Frage, die muss uns natürlich jetzt auch hier beschäftigen. Wir sind als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sind wir ja verpflichtet, eine Pluralität abzubilden. Der verfassungsrechtliche Begriff, den das Bundesverfassungsgericht dafür geprägt hat, heißt Binnenpluralität. Wir müssen die Gesellschaft in ihren unterschiedlichen Positionen abbilden. Und das ist eine Diskussion, die wir auch intern sehr intensiv beschäftigen, weil wir merken, so einfach wie das früher war, geht das eben nicht mehr. Wenn ich schaue bei mir ins Hauptstadtstudio, wenn man da zurückschaut, 15, 20 Jahre, da hat man diese Pluralität, die uns abverlangt wird, ganz einfach hergestellt, indem man in einem Redaktionsstab gesagt hat, da kommen Parteigänger rein. Da kommen drei rein, die sind irgendwie CDU oder CDU-nah, drei, die sind SPD-nah, zwei FDPler und irgendwann kam eine Frau, die war für die Grünen da so ungefähr. Und dann hatte man zuverlässig eigentlich das politische Spektrum abgebildet. Das funktioniert nicht mehr, weil wir nicht mehr so sind, weil wir uns nicht mehr so verorten lassen, weil wir uns nicht mehr als Parteigänger verstehen, weil aber auch, und darüber haben wir eben gesprochen, weil dieses Parteienspektrum eben nicht mehr so funktioniert. Ich kriege eben nicht mehr, wenn ich einen CDUler frage, zuverlässig ein Kommentar oder ein Interview, das vehement gegen die Quote geführt wird, sondern das ist aufgebrochen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Pluralität, auch die Spannung von Diskursen eben anders abbilden. Und ich glaube, das hat dann in der Tat was mit Herkünften zu tun. Haben wir eine Vielfalt von Herkunft, eine Vielfalt von Ausbildungswegen, eine Vielfalt von Kompetenzen, von sachlichen Kompetenzen. Denn ich glaube, letztlich ist es das, was unser Auftrag auch ist, immer wieder Diskussionen auf sachliche Kerne zurückzuführen.
Aber kriegen wir es dann auch hin? Also bei dieser Verbreiterung der Frage, wo Leute herkommen und wie man die Pluralität herstellt, dass man auch eine gemeinsame Unterhaltung führen kann. Das ist meine große Sorge dabei, dass dann letztendlich die Frage, worüber reden wir eigentlich, können wir uns auf die gleichen Standards, die gleichen Begriffe, die gleichen Abgrenzungen einigen, dass das in einem leider amerikanischen Sinne immer schwieriger wird. Also dass sich jeder sozusagen in seiner ideologischen Welt zu Hause fühlt und zurückzieht.
Ja, aber ich glaube, das ist das, was wir vorleben müssen auch. Das ist das, was wir als Deutschlandradio auch innerredaktionell betreiben müssen, experimentieren müssen. Im Hauptstadtstudio haben wir das gemacht, indem wir innerredaktionelle Diskurse transparent machen. Wir haben den Politik-Podcast gemacht, wo wir gesagt haben, wenn wir innerredaktionell über etwas kontrovers diskutieren und wir wollen das tun, dann bilden wir das ab. Wir führen dieses Redaktionsgespräch öffentlich und da führen wir harte Auseinandersetzungen. Da gibt es starke Kontroversen. Wir lernen aber natürlich auch, wo fehlen uns unter Umständen Positionen. Das wird auf einmal öffentlich sichtbar, indem wir feststellen und transparent machen, ja, da ist möglicherweise ein Konsens in der Redaktion und bestimmte Dinge decken wir eben nicht ab. Dann kann man damit arbeiten, dann kann man das als Thema, als Problem markieren und kann Möglichkeiten finden, Positionen auf andere Weise einzubringen oder Redaktionen anders zu besetzen.
Was ist heute noch bemerkenswert? Zum Beispiel, dass die Bundeskanzlerin wieder verreist. Die erste Auslandsreise Angela Merkels seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die sie nach Brüssel führt, zur Europäischen Union. Stefan Detjen ist weiter an meiner Seite, Leiter des Hauptstadtstudios vom Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und auch Studioleiter unseres Korrespondentenbüros in Brüssel. Herr Detjen, in ungefähr anderthalb Stunden wird Angela Merkel vorm Europäischen Parlament sprechen zum Auftakt der deutschen Ratspräsidentschaft. Ich habe da in so mancher Kommentierung heute die bange Frage rausgelesen und gehört, können die Deutschen in Europa liefern? Vor allem das, was erwartet wird. Die Erwartungshaltung ist ja enorm.
Ja, das ist die Frage, die diese Ratspräsidentschaft ja die ganze Zeit begleitet, diese enormen Erwartungen. In dieser Zeit jetzt, in dieser Corona-Krisenzeit, in der ganzen Situation, in der Europa ist, übernimmt jetzt das größte Land mit der, das kann man so sagen, angesehensten, aber auch erfahrensten politischen Führungsfigur in Europa jetzt diese EU-Ratspräsidentschaft. Und das steht in einer Spannung zu dem, was die EU-Ratspräsidentschaft eigentlich ist. Die ist ja nicht mehr das, auch nicht mehr das, was sie war, als Deutschland und Angela Merkel damals schon die Ratspräsidentschaft das letzte Mal, das hatte 2007. Ja. Dazwischen liegen so viele Veränderungen, die eigentlich die Rolle dieser wechselnden Ratspräsidentschaften eigentlich immer mehr auf repräsentative, organisatorische, moderierende Funktionen heruntergeschraubt haben und ein Schwergewicht der Ratspräsidentschaft in nach Brüssel zum ständigen Ratspräsidenten hinverlagert haben, in die Kommission hinverlagert haben. Also da ist eine Spannung zwischen dem, was eigentlich an Rechten und formalen Aufgaben damit verbunden ist, aber dann eben dem tatsächlichen politischen Gewicht, das Deutschland mit dieser Kanzlerin am Ende ihrer Amtszeit da nochmal einbringen kann.
Gewicht würden jetzt manche auch in Geld übersetzen. Also wie viel Geld bringt diese EU jetzt auf die Waage gemeinschaftlich, um aus dieser Corona-Krise wirtschaftlich rauszukommen?
Ja, da darf man nach meiner Beobachtung gar nicht unterschätzen, wie stark die Bereitschaft Deutschlands gewirkt hat, sich jetzt in der Krise mit Frankreich auf diesen EU-Kommissionsvorschlag zuzubewegen für den Recovery-Fonds und da dieses europäische Tabu oder dieses deutsche Tabu zu brechen, keine gemeinsame Verschuldung. Dass Deutschland dazu bereit war, das ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtiges Signal, nach meiner Wahrnehmung auch sehr stark aufgenommen, angenommen in Brüssel von anderen EU-Mitgliedsländern, auch dringend nötig gewesen nach den schweren antieuropäischen Signalen, so muss man das ja sagen, die wir am Anfang der Corona-Krise gesehen haben, Grenzschließungen, Zurückhalten von Waren, auch von Deutschland aus. Wenn es da jetzt nicht dieses deutliche Signal gegeben hätte, dann wäre ich da deutlich pessimistischer.
Sie muss bloß noch schaffen, die sparsamen Vier irgendwie einzufangen, ne? Aber ich meine, wer, wenn nicht die deutsche Bundeskanzlerin, könnte ein Mark Rutte oder auch ein Sebastian Kurz da ins Boot holen?
Ja, und das ist europäische Technik, da Kompromisse zu erzeugen, das kann Europa. Das ist wirklich das, was diese Gemeinschaft da seit langem, seit Generationen eingeübt hat. Diese Verhandlungstechniken, die wissen, wie das geht, wie man da Kompromisse schmiedet, und wenige wissen das dann wieder qua Erfahrung so gut wie Angela Merkel. Das kann schon klappen, darf aber auch nicht drüber hinwegtäuschen, welche tiefen, profunden Dissense es in dieser europäischen Gemeinschaft weitergeht. Wir haben jetzt gesehen in der letzten Nacht das Scheitern der Innenminister, sich auf eine Asylreform zu einigen, die tiefen Gegensätze zwischen Demokratieverständnissen, der Bruch, man muss das so sagen, zwischen osteuropäischen Ländern und Zentraleuropa. Also da steht Europa schon nach wie vor Schicksalsfragen, die vollkommen ungelöst sind.
Der Tag mit dem Journalisten Stefan Detjen, früher Chefredakteur des Deutschlandfunks, seit 2012 Chefkorrespondent unseres Senders in Berlin. Und Herr Detjen, Leiter ja unserer Korrespondentenbüros in Berlin und Brüssel, wie wir alle wahrscheinlich auch nach wie vor im Corona-Rhythmus, was das Arbeiten angeht. Wie anders ist das denn im Moment, vor allem jetzt auch hier in Berlin im Hauptstadtstudio?
Ja, das ist in unseren beiden Studios, für die ich zuständig bin, Berlin und Brüssel, schon total anders. Wir haben gleich am Anfang, Mitte März, haben wir Kontaktgruppen gebildet. Die Hälfte unseres Teams geht 2 Wochen lang gar nicht ins Studio, arbeitet nur von zu Hause. Die andere Gruppe arbeitet teilweise im Studio. Das heißt, alle haben sozusagen ihre kleinen Studios zu Hause. Da werden Sofakissen aufgestellt, um das ein bisschen Schall zu isolieren, Bettdecken über den Kopf gezogen, damit man eine gute Tonqualität hinbekommt. Aber ein großer Teil von dem, was unsere Hörerinnen und Hörer hören als Korrespondentenberichte aus Berlin und Brüssel kommt aus Home Offices, die dann zu Home Studios umgestaltet wurden.
Ja, ja. Ich meine, dann und wann einfach auch für die Transparenz sagen wir Ihnen das ja dann auch, wo wir die Kolleginnen und Kollegen erreichen. Das Interessante bei dieser Krise ist ja, ich meine, es gehört zum journalistischen Geschäft, dass man Krisen begleitet. Und das war jetzt eine und ist nach wie vor eine, die uns auch direkt erreicht. Aber es ist natürlich auch Berichterstattungsgegenstand die ganze Zeit. Und dieser Dauermodus der Krise, haben Sie dann den Eindruck, dass das irgendwie auch Auswirkungen auf den Journalismus hat?
Ja, ich habe natürlich auch gemerkt, dass das Auswirkungen auf uns hat, auch als Berichterstatter. Mir ging das selber so am Anfang. Ich war zu Hause in der glücklichen, privilegierten Lage, dass ich eine Familie hatte. Wir haben Garten zu Hause. Das Wetter war gut. Das war eigentlich ein Idyll. Aber ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, diese katastrophischen Meldungen aus der Welt aufzunehmen und wieder in die Welt rauszugeben. Also diese Spannung zwischen diesem einerseits Wissen darum, mir geht's hier gut, das ist eher die Ausnahme, das ist ein Privileg, gleichzeitig sich beruflich damit zu beschäftigen, das war belastend. Für andere war es belastend. Es gab andere, die saßen, Brüssel zum Beispiel, da waren die Ausgangsbeschränkungen viel härter als hier. Die Kolleginnen und Kollegen dort, die waren viel mehr darauf verwiesen, wirklich in ihren Privatwohnungen zu sitzen, über lange Zeit dort nur ganz begrenzt rausgehen zu dürfen. Das gehörte alles mit zu diesem Leben. Aber Sie sagen, das ist ganz richtig. Grundsätzlich ist das so, dass wir seit langem ständig im Grunde in einem Krisenmodus sind. Wir haben über die Flüchtlings- und Migrationskrise berichtet, wir haben über die Euro-Krise berichtet, wir erleben eine Krise liberaler, rechtsstaatlicher Demokratien weltweit, also der Staatsform, zu der wir ganz unmittelbar beitragen, deren integraler Teil wir selbst sind. Wir erleben eine Medienkrise, besonders bei den Zeitungen, ökonomische Medienkrise, zum Teil krisenhaften Medienwandel, also das prägt schon sehr stark ein Lebensgefühl auch und ist herausfordernd, damit umzugehen.
Herausfordernd in welche Richtung? Also erstmal damit umgehen, aber auch schon Strategien zu überlegen, wie man damit umgeht. Also ich frage mich, ob dieser Dauerzustand des Alarmiertsein, der jetzt begründet ist, also all diese Krisen, die Sie genannt haben, waren ja valide und echte Krisen und gleichzeitig führt das aber auch möglicherweise gerade im politischen Journalismus dazu, dass man letztendlich alles unterhalb einer Krise gar nicht mehr wahrnimmt.
Ja, das ist richtig, das wäre eine Gefahr. Trotzdem, ich bin 1999, so lange ist das auch schon wieder her, als Regierung und Parlament nach Berlin umzogen, zum ersten Mal in diesen Hauptstadtjournalismus gekommen. Und ich kam damals aus Karlsruhe, da war ich vorher Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht gewesen. Damals gab es die Parteispendenaffäre der CDU, als man da ankam. Und es war das aufregendste Ereignis. Und sozusagen die Journalisten fingen an, mit den Flügeln zu schlagen und große Aufregung in Berlin. Das war sozusagen das Maximum an Krise, was wir damals erlebt haben. Heute würde ich sagen, sind die Krisen viel fundamentaler, viel ernsthafter. Es hat sich aber auch im Journalismus etwas verändert und ich finde eigentlich zum Besseren. Ich habe damals, als ich dahin kam, auch in diesem Hauptstadtjournalismus, gerade ältere Kollegen erlebt, die hatten so ein Lebensgefühl, haben wir alle schon mal erlebt, Affären, Kanzler, Rücktritte von Ministern, alle schon mal da gewesen. Da stellt sich auch so ein gewisser professioneller Zynismus ein. Ich finde, das ist heute ganz anders. Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, auch hier bei Ihnen im Funkhaus, da ist doch ein sehr starkes Gefühl dafür da, dass das diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen, dass das sehr ernste Themen sind und dass wir eine Verantwortung haben und dass das, was wir tun als Journalisten, dass das sehr relevant ist. Das wird wahrgenommen. Das ist wichtig für unsere Gesellschaft und unsere Hörerinnen und Hörer nehmen uns sehr ernst, die hören sehr genau zu. Unsere Hörerzahlen für alle Deutschlandfunkprogramme steigen kontinuierlich. Das ist relevant, was wir tun und ich finde, das Bewusstsein dafür ist doch eigentlich da und das macht es dann auch wieder schön und interessant, diesen Beruf auszuüben. Und insofern bin ich ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch an meiner Stelle.
Ich glaube, das kann man hören. Das war der Tag mit Stefan Detin, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, also vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova. Sie haben das ja vorhin schon angesprochen. Aus Ihrem Hause kommt, aus Ihrem Studio kommt auch der Politik-Podcast. Steht der nächste schon fest, worum es geht?
Naja, es wird einen geben, aber was wir in dieser Woche machen, ich weiß es nicht. Das kommt dann wirklich drauf an. Ich komme in die Redaktion und wir hören, da irgendjemand hat was Interessantes zu erzählen und sagt ein anderer, Mensch, mach mal einen Podcast dazu und dann wird es einer. Ich weiß nur, nächste Woche, Da bin ich dann auch das erste Mal wieder in Brüssel seit dem Beginn der Corona-Krise zum EU-Gipfel. Und da werden wir bestimmt einen aus Brüssel machen.
Also diese Woche einfach mal reinschauen, da wo es Podcasts gibt. Wenn Sie schon da sind, können Sie auch gerne den von dieser Sendung abonnieren, aber das nur am Rande. Und dann auf jeden Fall nächste Woche, wenn es dann aus Brüssel kommt. Stefan Dietin, vielen Dank für den Besuch hier heute.
Dankeschön.